Ja, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich jetzt wieder aus der Apostelgeschichte weiter predigen darf. Ich habe diese Woche viele Gespräche mit Menschen geführt, die mich einerseits sehr traurig gemacht haben, aber andererseits sehr gefreut haben. Traurig gemacht deswegen, weil ich gesehen habe, welch eine Sinnlosigkeit und Ziellosigkeit Menschen haben, die Jesus nicht kennen. Aber mich so froh gemacht, dass ich weiß, dass ich ein Heiland habe. Und ich weiß, wo ich hinkomme. Und dass er ein Ziel hat mit mir, auf das ich nie gekommen wäre. Und wenn man diese Gesichter mal vergleicht von Menschen, die Jesus kennen, mit denen, die Jesus nicht kennen, dann können wir echt einen Unterschied sehen. Die, die Jesus kennen, haben nicht solche tiefen Sorgenfalten. Sie haben Grund zur Freude. Sie haben viel mehr zu lächeln im Leben. Und heute, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, werden wir sehen, dass genau dieser Unterschied zum Tragen kommt. Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen, Apostelgeschichte 5, ab Vers 12 bis 42. Das ist schon ein ganz langes Stück. Und dieser Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen, der wird so deutlich. Leben mit oder ohne den Heiland. Und über zwei Punkte möchte ich heute mit euch nachdenken. Erstens, Zeichen und Wunder geschehen durch die Apostel. Und zweitens, die Festnahme der Apostel und ihre wunderbare Befreiung. Und ich möchte zu Anfang erst mal lesen, Kapitel 5, Apostelgeschichte 5, ab Vers 12 bis 16. Für die, die das erste Mal hier sind, wir gehen durch die Apostelgeschichte und lassen keinen Vers aus, sodass wir viel daraus lernen wollen, aber auch können. Ab Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Diese Stelle hier in der Apostelgeschichte zeigt eine ganz, ganz besondere Zeit. Eine Zeit, in der Gott beschloss, viele Zeichen und Wunder zu tun. Und nur für diese Zeit. Wir werden diese Zeit, wo Gott sich in dieser Weise beglaubigend hinter seine Gläubigen stellt, nicht wieder erleben, weil das nur für diese Zeit gegeben war. Aber was war das für eine schöne Zeit göttlichen Handelns? Wunder und Zeichen geschehen. Die Geschichte von Ananias und Sapphira haben wir noch alle in Erinnerung. Da waren wir so traurig das letzte Mal, wie sie Gott belogen haben. Aber Gott handelt weiter. Er lässt sich nicht unterbrechen von Menschen, auch nicht durch Sünde. Und er handelt weiter durch die Apostel und wirkt viele Bekehrungen, Zeichen und Wunder. Und überlegt mal, welch eine Gottesfurcht und Glauben bei den Gemeindegliedern da war, dass mittlerweile über 5000 gläubige Männer zur Gemeinde gehörten, dazu noch viele Männer und Frauen und Kinder, meine ich. Und es wurden immer mehr, wie wir in Apostelgeschichte 5, Vers 14 lesen, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Die Gemeinde wuchs beständig. Und dass wir jetzt in Apostelgeschichte 5 von vielen Wundern lesen und dass immer mehr Menschen zum Glauben kommen, ist übrigens eine Gebetserhörung auf das Gemeindegebet aus Apostelgeschichte 4, Vers 29. wo die Gemeinde betet, dass die Apostel das Wort Gottes predigen können und das Zeichen Wunder geschehen. Und dann geschehen sie auch. Wie wunderbar, in einer Gemeinde zu sein, wo Gott Gebete erhört. Hier sehen alle Gläubigen, Alte und Junge, Frauen und Kinder, Männer, gefestigte Gläubige, die vor Tagen erst gläubig wurden, Gott hört Gebet. Gott ist gegenwärtig. Welch eine Ermutigung, nicht wahr? Und wir lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 15 und 16 weiter von den Wundern der Heilungen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Jeder konnte sehen, dass das Leben der Apostel echt war. Das war nicht gespielt. Das war nicht Show. Es war nicht geheuchelt. Denn viele Menschen wurden durch die Apostel gesegnet. Und alle wussten, Gott hat das Wunder getan. Gott hat gehandelt. Im Namen Jesu sind diese Wunder geschehen. Viele geheilt, viele wurden gläubig an den Herrn Jesus. Jeder von uns, der an Jesus glaubt, weiß ja um die Macht Jesu. Und wir glauben, dass er das auch tun kann, denn er ist ja der Herr des Lebens. Er ist ja der beste Arzt, der Schöpfer in Person. Und wir wissen aber auch, dass diese Wunder von Gott in die Zeit der Apostelgeschichte hineingelegt wurden, damit die Menschen sehen, Jesus ist kein normaler Mensch. Der von den Toten auferstandene Mensch ist Gott zugleich und er tut Wunder. Ich freute mich, jetzt mehrfach mit Menschen gesprochen zu haben, die endlich eins begriffen haben. Wie kann Jesus Mensch sein und Gott zugleich? Und dann haben wir die Bibel gelesen. Und sie haben es verstanden. Es ist so wichtig, das zu verstehen. Jesus hat die Welt gemacht, als er Geist war vor Grundlegung der Welt. Aber vor 2000 Jahren wurde er Mensch, nahm die zweite Natur an. Und diese Natur als Mensch, die behält er ewig. Und er tut Wunder, ist allmächtig. Und in weiteren späteren Büchern des Neuen Testaments sehen wir, dass diese Wunder, die Jesus in der Apostelgeschichte wirkte, aber abnehmen und fast ganz aufhören. Und in Hebräer 2, Vers 4 lesen wir, dass Gott diese Methode der Wunder damals wählte, um die Apostel zu bestätigen, dass alle Zweifler wussten, das ist richtig, was die machen. Das sind die von Gott beglaubigten Apostel. Und damit das Evangelium schnell verbreitet wird. Denn es wird nur noch sehr kurz dauern, bis in Jerusalem eine Christenverfolgung ausbrechen wird und die Christen in alle Welt zerstreut wurden. Wir haben heute das Wort Gottes. Wir haben viel heute auch daraus gelesen, die Bibel. Jesus selbst hat die Bibel mit der Offenbarung des Johannes im Jahre 94 bis 96 abgeschlossen. Damit haben wir alle die Wahrheit Gottes in diesem Buch in der Hand. Und diese übernatürlichen Beglaubigungen durch viele Zeichen und Wunder, wie wir sie in der Apostelgeschichte lesen, ist für uns, für unsere Zeit jetzt, in der wir leben, nicht vorgesehen. Gott wollte es so. Auch wenn Gott der gleiche Gott ist und immer noch Wunder tun kann und auch stellenweise tut, auch wenn nicht mehr in dieser Häufung wie damals. Aber welch eine bewegende Zeit war es damals, nicht wahr? Ich bin sicher, viele von uns würden so gerne dabei sein in der Salomo-Halle. Wir haben schon so oft Salomo-Halle gehört zur Erklärung. Es war ein Anbau, den der Herodes gemacht hat, eine Säulenhalle um den ganzen Tempel herum. Also da war Platz für Tausende von Menschen, die sich dort versammeln konnten. Und die Zeit der ersten Gemeinde haben sich alle dort versammelt. übrigens sehr schön. In dieser Salomo-Halle, wo die Leute die Steine hoben, um Jesus Wochen zuvor noch zu steinigen, was sie nicht geschafft haben, weil Jesus das nicht zuließ. In dieser Halle versammelt sich Jesu Gemeinde. Finde ich interessant, nicht wahr? Dass die Gemeinde Jesu in diesem Gebäude hier kurze Zeit Unterkunft fand. Und wenn wir damals auch in die Salomo-Halle gegangen wären, da wären wir sicherlich auch mitgerissen. Wir hätten die Gemeinde geliebt. Wir wären erschrocken über Ananias und Sapphira, wie Gott Lüge und Betrug ahndet. Wir wären begeistert über die Predigten von den Aposteln, gerührt von der Hilfsbereitschaft Barnabas, ergriffen von der Heilung vieler Kranker, die Gott loben, erfreut durch die Bekehrungen tausender Menschen, Nachbarn und Freunde. Stell dir vor, deine Freunde werden gläubig an Jesus und wir wären alle begeistert vom Herrn Jesus. Und möge unsere Gesinnung in Overath die der Geschwister in Jerusalem ähneln. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, die Festnahme der Apostel und ihre wunderbare Befreiung. Das ist jetzt ein längerer Text und auf dem Punkt werde ich länger verweilen. Die Feinde des Evangeliums, die Feinde Jesu, der Hohe Rat in Jerusalem, sie haben auch Apostelgeschichte 4, Vers 14 nicht übersehen, wo steht: Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Wir freuen uns so sehr, dass unsere Gemeinde wächst und dass zunehmend Menschen zum Glauben kommen, immer mehr werden. Aber genau diese Entwicklung, aber noch viel stärker in Jerusalem, haben die Oberen der Stadt mitbekommen. Während sich die Gemeindeglieder über jeden, der kommt, gefreut haben, trieb ihnen dieses Bild Sorgenfalten aufs Gesicht. Und was geschieht in ihren Herzen beim Hohen Rat? Wir lesen Apostelgeschichte 5, Vers 17. Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht. Eifersucht. In der Gemeinde immer mehr Menschen, die an Jesus glauben. Freude bei den einen, bei den anderen sorgenvolle Blicke. Neid, Eifersucht, die kommen nicht mehr zu uns. Sie gehen zu den Laienpredigern, zu den Galiläern, zu den ungebildeten Fischern. Apostelgeschichte 5, Vers 17, sie waren voll Eifersucht. Und ihre Füße stehen nicht still. Sie eilen auch. So wie die Füße der Gemeindeglieder eilen, um zu Freunden zu gehen, um ihnen vom Heiland zu erzählen, was er am Kreuz getan hat, dass auch sie Jesus finden und sich zu ihm bekehren. Wie viele waren unterwegs? Wie viele Hauskreise sind entstanden, wo sie zusammensaßen und einander erzählten, was Jesus am Kreuz tat, wo überall Menschen zum Glauben kamen, in den Häusern, nach den Predigten der Apostel in der Salomo-Halle. So wie die Gläubigen unterwegs waren, so waren auch die Feinde Jesu, die Feinde des Evangeliums unterwegs. Ihre Füße eilen auch, eilen zur Salomo-Halle, wo sich die Gemeinde versammelte. Und sie steuern geradewegs zu den einfachen Predigern, um sie festzunehmen, hinter Gitter zu bringen. Verkehrte Welt, nicht? Denn was diese Prediger sagen, das sollen die Menschen nicht hören. Die Menschen sollen nur das hören oder das zu hören bekommen, was der Hohe Rat möchte. Was unsere Tradition ist, was unsere Lehre ist, was unsere Weltanschauung ist. Übrigens eine sehr traurige Weltanschauung. Die Sadduzäer lehnten die Wahrheit der Auferstehung ab. Sie glaubten nicht an das ewige Leben, wie die Bibel es sagt. Übrigens, Jesus hat an den Himmel und an die Hölle geglaubt, die Sadduzäer nicht. Diese dunkle Sichtweise soll das Volk als Wahrheit schlucken. Welch eine geistliche Speise, kein Himmel, kein Leben nach dem Tod. Welch eine Hoffnungslosigkeit. Ja, wozu dann fromm leben, wenn ich mich vor keinem rechtfertigen muss? Und wieder kamen die Apostel ins Gefängnis. Es ist das zweite Mal in der Apostelgeschichte, dass die Apostel ins Gefängnis kamen. Aber das sollte uns nicht verwundern. Denn der Herr Jesus hatte ja auch vorausgesagt in Markus 13, Vers 9, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Der Feind, der Teufel und seine Diener haben etwas dagegen, wenn das Evangelium, die frohe Botschaft, zu den Ohren der Menschen gelangt. Und das haben die Politiker auf dieser Welt alle kapiert. Deswegen haben sie verboten, im Namen Jesu zu predigen, weil die Wahrheit aus diesem Buch darf nicht in die Ohren der Leute kommen. Die sollen es nicht erfahren. Die dürfen es nicht wissen. Und dann machen sie Gesetze, dass man es nicht verbreiten darf. Dieses Buch, was uns zum Heil ausschlägt, wenn wir daran glauben, ist ein verbotenes Buch in vielen Ländern unserer Welt. Verkehrte Welt. Diese Menschen werden dafür kämpfen, dass die Prediger und Verkündiger ins Gefängnis kommen. So war es damals in Jerusalem. So war es die ganze Kirchengeschichte hindurch, wo Christen von religiösen Menschen, sei es die katholische Kirche, sei es der Islam, der Hinduismus oder der Kommunismus, man verfolgte die Prediger des Evangeliums, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Überall auf der Welt wurden Christen verfolgt. Denken wir an den Apostel Paulus, wie die fanatischen Juden ihn immer wieder umbringen wollten und ihm nachstellten, Anschläge planten. Denken wir an die Hugenotten in Frankreich, wo Ludwig XIV. Eigens zur Vernichtung dieser Gläubigen eine Armee erfindet, um sie aufzuspüren und schrecklich umzubringen. Im Namen der Kirche. Schrecklich. Denken wir an die islamischen Länder, wo der Teufel mit aller Macht die frohe Botschaft verhindern sucht. Und gläubige Christen verfolgt, gefoltert und ermordet werden und wurden. Denken wir an die Christenverfolgung in Indien durch die Hindus oder die Christenverfolgung in der Sowjetunion, wo Christen keinen Platz in der Gesellschaft haben durften. Ich habe noch zahlreiche alte Prediger gekannt, die bereits beim Herrn sind, die selbst in Russland im Gefängnis saßen. Warum? Weil sie von Jesus gepredigt haben. Wo sie von der KGB, der Geheimpolizei Russlands, verfolgt wurden, weggeholt wurden, umgebracht wurden, nie wieder nach Hause kamen. Wie die Gemeinde verfolgt wurde. Ich kenne noch Geschichten von Leuten, von Augenzeugen dieser Geschichten, wo sie im knietiefen Schnee irgendwo im Wald sich getroffen haben. Und Lieder gesungen haben, um Gott anzubeten. Wir sitzen hier, vorhin hat mich Ernst gefragt, soll ich die Heizung anmachen? Sag ich, mach sie an. Wenn es einem kalt ist, stellt euch Russland vor. Vor 60 Jahren vielleicht. Dann wird euch warm, warm ums Herz. Aber trotzdem, die Gemeinde Jesu konnte keine Macht der Welt zerstören. Überall auf der Welt hat Gott seine Kinder. Trotz Verfolgung glauben Menschen an Jesus Christus, ihren Retter. Und ich schaue jetzt in so viele Augen, von denen ich weiß, dass sie gläubig geworden sind an diesen Jesus, der am Kreuz von Golgatha starb, damit wir Vergebung unserer Sünden bekommen. Wo der Heiland mit seinem Blut für uns bezahlt hat. Ihr alle seid ein Beweis, dass Jesus lebt und Wort hält. Er hat versprochen, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18. Wir, die kleine Gemeinde hier in Oberrat, sind ein Zeugnis unter vielen, dass Jesus seine Gemeinde baut. Überall auf der Welt hat Gott seine Leute. Und zurück zur Apostelgeschichte. Gott holt die Apostel aus dem Gefängnis. Er schickt einen Engel. Apostelgeschichte 5, Vers 19 bis 20. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach: Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Ein Wunder geschieht. Nein, der Engel braucht keinen Schlüssel, auch nicht den Generalschlüssel des Gefängnisses, um alle in alle Zellen zu kommen. Er öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Nun, ich musste mal Physik lernen, viele Semester. Man kann ein Schloss nur öffnen, wenn das mechanisch passt. Sonst geht's nicht. Das versteht auch jeder. Und dafür gibt es ja auch Schlösser. Aber hier passiert etwas, was nicht physikalisch passiert, sondern wo Gott keine Physik braucht. Er hat Physik erfunden und er holt die Jünger daraus. Und in welchen Auftrag bekommen die Apostel, nachdem sie vor auf der anderen Seite der Tore stehen? Geht in den Untergrund? Flieht? Nein. Der Engel sagt: Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus. Geht und redet zum Volk. Die müssen es erfahren. Gott will es so, auch wenn die Politik es nicht möchte. Aber ihr geht, Gott will es so. Und was machen die Apostel? Sie gehen. Ist beeindruckend, oder? Sie gehen. Und was sagt Jesus uns in Matthäus 28, Vers 19? So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Frage: Tun wir das? Gehen wir? Entschuldigung, würdest du das auch tun, wenn sich die Gefängnistore gerade hinter dir geschlossen haben? Und du auf der freien Seite stehst? Wieder gehen, obwohl du deswegen auf die geschlossene Seite kamst? Ich bin so beeindruckt von den Aposteln. Sie gehen. Und noch eine Seite stößt beim Lesen auf. Sie gehen früh morgens in den Tempel und lehrten. Früh morgens. Der Engel wusste, dort früh morgens, alles schläft, aber früh morgens sind viele Menschen, die darauf warten, das Evangelium zu hören. Wir haben angefangen jetzt um 10.30 Uhr. Für einige ist es auch sehr früh. Oh, frühmorgens. Wie beginnst du den Tag frühmorgens? Möchtest du bereits frühmorgens eine Predigt hören? Interessierst du dich frühmorgens für das Wort Gottes? Wisst ihr, was ich mache ganz frühmorgens? Das Erste, was ich mache, ich stelle mir einen Kaffee an. Und einige sagen Amen dazu. Aber welch ein geistlicher Hunger. Ich hörte von großen Gemeinden in Südkorea, wo Gott tausende Menschen rettete. Und da sieht es ganz anders aus als in unserem kalten Deutschland. Gott rettet dort scharenweise Menschen. Sie kommen dort zu Tausenden zum Glauben, ganz anders als in unserem Land. Und ich las einen Bericht von Südkorea. Um 5 Uhr morgens treffen sich die Gläubigen, um vor der Arbeit gemeinsam zu beten. Vor der Arbeit. Und auf die Frage, wie viele Gemeindeglieder dieser großen Gemeinde, die tausende Mitglieder umfasst, zum Gebet kommen, antwortete der Pastor traurig: Nur 80% unserer Gemeindeglieder. Und machte sich Sorgen um die übrigen 20. Vor der Arbeit, 5 Uhr morgens. diese riesige Gemeinde in Jerusalem, bestehend aus tausenden Menschen, die erst wenige Wochen oder Tage gläubig sind, sind da und wollen das Wort Gottes hören und haben Freunde mitgebracht, die Jesus auch noch nicht kennen. Auch sie sind da und wollen das Evangelium von Jesus hören. Worte des Lebens. Unfassbar, welch ein geistlicher Hunger. Eine Szene, die wir uns in Deutschland kaum vorstellen können. Welch eine Suche nach Wahrheit. Früh morgens. Welch eine Mühe sich die vielen Zuhörer machen, früh aufzustehen, um eine Predigt zu hören. Und wie sieht es bei uns aus? Freust du dich auch auf den Sonntag? Hast du dich auf die Predigt gefreut? In einigen Gemeinden ist es ganz, ganz schwer, überhaupt noch eine erfreuliche Predigt zu hören, weil sich das Publikum in einer Rolle sieht, wir bewerten den Unterhaltungswert der Predigt. Aber es geht gar nicht mehr darum, was Gott zu sagen hat. Und ich gebe mir nicht Mühe, euch zu amüsieren. Gestern hatten wir spontan Besuch von einem befreundeten Ehepaar. Wir haben uns sehr gut und sehr lange unterhalten und ich habe mir Sorgen gemacht, schaffe ich das mit meiner Predigtvorbereitung, so lange wie sie geblieben sind. Und wir luden sie dann ein, in 2 Wochen am Sonntag zum Erntedankfest zu kommen. Und da sagt die Frau, ja, wunderbar, wir kommen. Und ich habe mich gefreut, wunderbar, abgemacht. Wann ist das denn? Da sage ich, um 10.30 Uhr. Oh, nee. Dann kommen wir nicht. Da liegen wir noch im Bett. Stehst du auch früh auf? Was mir hier in diesem Text auffällt, Gläubige und ihre Freunde und Nachbarn standen früher auf als die Feinde Jesu. Im sprichwörtlichen Sinne, die Gläubigen sind früher aufgestanden. Sie hören die Worte des Lebens. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Seine Worte werden von einfachen Männern gepredigt, die der Engel Gottes soeben im Auftrag des Allmächtigen aus dem Gefängnis entlassen hatte. Nun, auch die Feinde standen auf an diesem Morgen. Später, nach dem Kaffeetrinken, kamen sie dann. Ich weiß, Kaffee wurde später erfunden, ich weiß. Aber sie hatten mit Sicherheit etwas Ähnliches. Und sie standen auf und hatten ein Tagewerk vor sich mit einer Absicht, den Aposteln ihr Handwerk zu legen. Die einen wollen, dass die einen zum Glauben, dass Menschen zum Glauben kommen, die anderen wollen es nicht. Und während sie ruhig im Bett schliefen, verbrachten die Apostel die Nacht in der Gefängniszelle. Und nun wollen sie ihnen den Prozess machen. Die Feinde treffen sich, der hohe Priester, der hohe Rat mit seinen 71 Mitgliedern und alle Ältesten des Volkes, auch eine tolle Versammlung, nicht? Mit besorgten Gesichtern, grimmigen Gesichtern, verbitterten Gesichtern, um einfache Handwerker, gläubige Jesusjünger zu verhören. Aber das Gefängnis ist leer. Die Wachen schieben immer noch ihren Dienst, aber haben nichts davon mitbekommen, dass die Zellen hinter ihnen leer sind. Die Türen sind verschlossen. Das Schloss ist zu. Oh, ich kann mir die irritierten Gesichter vorstellen. Gebildete und hohe Leute mit messerscharfem Intellekt ahnen, dass hier etwas passiert ist. Und sie fürchten sich, bitte nicht wieder ein Wunder. Denn sie hassen bereits die Wunder. Sie hassen den, der Wunder tut. Und ahnen wieder ein Wunder. Wo sind die Apostel? Im Dienst. Sie predigen, predigen zum Volk Worte des Lebens, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und es wurde Meldung gemacht, Vers 25, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Vers 26, da ging der Hauptmann, das ist übrigens der zweithöchste Mann im Tempel, mit den Dienern hin und führte sie herbei, doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Stell dir mal den Gottesdienst vor. Es ist früh. Viele Menschen sind da und hören die Predigten der Apostel, Worte des Lebens. Alle wollen es hören, recken die Hälse, haften mit den Augen an den Lippen der Apostel, wechseln die Position, weil sich einer bewegt hat, wollen alles mitbekommen und plötzlich unbeliebte Leute im Anmarsch. Der Hauptmann mit seinen Dienern, die Tempelpolizei. Und er ist nicht dumm, der Hauptmann, denn eins hat er genau kapiert, die alle lieben Jesus, er nicht. Alle wollen Worte des Lebens hören, er nicht. Sie alle lieben die Apostel Jesu, er nicht. Er ist politisch aber sehr schlau. Er geht nicht gewaltsam vor, sondern er weiß, er ist hier der Unbeliebte. Er darf keine Gewalt anwenden, sonst geht seiner Gesundheit schlecht. Und so führt er die Apostel aus der Salomo-Halle vor den versammelten Hohen Rat und die Ältesten. Und der hohe Priester sprach in Apostelgeschichte 5, Vers 28, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Natürlich kannte Petrus und die anderen Aposteln ihr Verbot von ihrer ersten Verhaftung. Sie sollten ja nicht in diesem Namen reden. Fällt euch etwas auf? Der hohe Priester vermeidet es, den Namen Jesu auszusprechen. In diesem Namen, dieses Menschen. Dieser Name ist für ihn ein rotes Tuch. Es ist sein persönlicher Feind, den er nur tot sehen möchte. Zwei Dinge quälen den hohen Priester und den hohen Rat und die Ältesten: die brennende Eifersucht und die Feindschaft zu Jesus. Und wie reagieren die Apostel? Was sagen sie? Petrus und die Apostel antworteten mutig und ohne Umschweife. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 29 bis 32. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn Gott, der Gott unserer Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsache betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und ich möchte mit euch zusammen diese Antwort genau anschauen. Erstens sagt Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Ja, ihr habt es uns verboten, von Jesus zu reden, in seinem Namen zu handeln, aber ihr, mit Verlaub, seid Menschen. Auch ihr, mit Verlaub, untersteht dem lebendigen Gott. Und er hat durch seinen Engel uns beauftragt, indem er gesagt hat, geht hin, tretet auf im Tempel und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Nun, dass sie durch ein Wunder aus dem Gefängnis kamen, ist dem hohen Priester ja nicht entgangen. Und nun müssen sie sich, diese hohen Leute, anhören, dass eine andere Autorität, nämlich Gott selbst, ihrem Befehl widerspricht. Es ist wahr, was Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Übrigens ist das der Grund, warum so viele Menschen im Laufe der Geschichte für Jesus ins Gefängnis kamen. Sie gehorchten Gott mehr als Menschen. Oh, wie leicht haben wir es derzeit in unserem schönen Deutschland. Es ist nicht weit weg vom Schlaraffenland. Ich musste nie leiden für meinen Glauben an Jesus. Aber wie viele Christen kamen in der Geschichte zu einer existenziellen Entscheidung? Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wie viele Regime haben Christen gezwungen, unter Androhung der Todesstrafe entweder oder? Und sie haben sich entschieden. Ich habe überlegt, einige Zeugnisse mit einzubringen. Aber ich weiß, nachher seid ihr so traurig über diese Zeugnisse, dass ihr meiner Predigt nicht mehr zuhört. Ich habe sie weggelassen. Aber herzbrechend, wie Menschen gesagt haben, nein, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Ein schwerer Satz. Zweitens, wie antworten die Apostel auch? Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz gehängt habt. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Die Wachen, die ihr selbst vor noch vor wenigen Monaten vor das Grab gestellt habt, sie kamen doch zu euch zum Hohen Rat und haben euch mit angsterfüllter Stimme bezeugt, dass das Grab leer ist, als Augenzeugen, dass Jesus auferstanden ist. Und diese Szene ging nun allen im Hohen Rat durch den Kopf. Sie haben die Zeugen mit ihren eigenen Ohren gehört. Jeder in diesem Raum erinnerte sich an den Beschluss, die Wächter zu bestechen, um eine Lüge unter das Volk zu streuen. Die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, während die Wachen schliefen. Und nun bezeugen Petrus und die anderen Apostel ihnen mutig, er ist auferstanden. Oh, das passte ihnen überhaupt nicht. Das wollen sie nicht hören. Im Übrigen passt das gar nicht zu ihrem Glaubensbekenntnis, was nicht die Tinte wert ist, was auf dem Papier steht. Die Sadduzäer glauben nämlich nicht an eine Auferstehung. Sie leugnen diese. Für ihre Religion ist nach dem Tod alles aus. Welch eine dunkle Perspektive. Das wäre doch jetzt eigentlich ein Grund, endlich an diesem Tag, nach diesem Zeugnis, aus dieser Sekte auszutreten, oder? Aber dafür sind sie zu grimmig und zu hasserfüllt. Ihr Herz kann nicht glauben. Und Petrus sagt weiter, ihn habt ihr umgebracht, indem ihr ihn ans Kreuz gehängt habt. Oh ja, das war ja auch unser Plan. Ans Kreuz mit ihm, das wollten wir ja. Dafür haben wir uns eingesetzt. Frage, war es wirklich ihr Plan? War es nicht der Plan Gottes, dass Jesus ans Kreuz musste? War es nicht Gottes Plan, der sie trotz ihres Hasses benutzte, das, was die Propheten vorausgesagt haben, bis auf Punkt und Komma zu erfüllen? Ja, sie waren stolz darauf, Jesus umgebracht zu haben. Aber dass dieser nun lebt, das passt ihnen überhaupt nicht. Und damit werden sie nicht fertig. Drittens sagen die Apostel weiter, diesen Jesus hat Gott zum Fürsten und zum Heiland zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Wie wunderbar ist das Wort Heiland. Ein anderes Wort für Retter. Hier verwendet Petrus das erste Mal in der Apostelgeschichte das Wort Heiland. Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist der Fürst des Lebens und der Heiland. Wie wunderbar, ich liebe diesen Titel am meisten. Mein Heiland, mein Retter. Und Petrus sagt sogar, wo der Heiland im Himmel sitzt, zu Rechten Gottes. Übrigens, was hat Jesus dem hohen Priester bei seiner Verurteilung gesagt? Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten Gottes. Und dann zerreißt er sein Amt. Gotteslästerung! Und jetzt sagt Petrus, er sitzt zur Rechten Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber sogar dieses Detail ließ der Heiland seine Kinder wissen, wo der Heiland im Himmel sitzt, zur Rechten Gottes. Der Vater im Himmel hat ihn eingeladen, sich auf den Thron neben ihm zu setzen. Gott sagte dem auferstandenen Heiland, nachdem er hier so schrecklich gelitten hat, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Matthäus 22, 44. Welch unbeschreibliche Fülle der Macht, die vom Throne Jesu ausgeht, rechts neben dem Vater. Und der Vater sagt zu unserem Heiland noch etwas Wunderbares, lesen wir in Hebräer 1, Vers 8, was uns zur Anbetung bringen sollte, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist das Zepter des Rechts. Der Vater nennt diesen Jesus, der am Kreuze so verblutet ist, Gott. Dein Reich, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus, den die Elite Jerusalems so hasste, wurde zum Heiland vieler, auch zu unserem Heiland hier in Overath. Und nun sitzt er zu Rechten Gottes und er wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Viertens, die Apostel bezeugen, und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsache betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir sind Augenzeugen. Wir haben den Auferstandenen gesehen und waren bei der Himmelfahrt dabei. Der Heilige Geist ist in unserem Herzen eingezogen. Gott wohnt in uns. Was sagt übrigens Jesus in Matthäus 28, Vers 20? Kennt ihn jemand? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Durch den Geist Jesu wohnt Jesus in unserem Herzen. Gott wohnt in uns. Welch ein starkes Zeugnis der Apostel vor dem Hohen Rat und den Ältesten, vor den Feinden Jesu, die nicht mit den Worten des Lebens fertig werden, weil sie den Heiland der Welt hassen. Ihr Herz ist von Eifersucht und Feindschaft zu Jesus erfüllt und deswegen können sie nicht glauben. Männer, zwar mit Einfluss und großer Macht, aber in Wirklichkeit arm, blind und bloß. Ja, lebendig tot. Ohne den Heiland. Welch eine kümmerliche Existenz ohne den Heiland. Ohne Zukunft, ohne Vergebung bei Gott. Schrecklich. Damit nicht genug, in ihrem Herzen steigt noch etwas Böses auf, eine teuflische Mordlust, die gleiche Lust, die ihr Herz bereits beim Heiland empfunden hatte. Vers 33, als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Nicht nur ein teuflischer Gedanke, nein, sondern ein Beschluss. Das ist schon eine Stufe weiter, nicht? Dieser Vers offenbart sehr viel über die Elite Jerusalems. Religiöse Leute dienen dem Teufel persönlich, ohne es zu merken. Welch große Inflation ihrer angeblich hohen Werte. Hat nicht Jesus mal gesagt, sie meinen Gott einen Gefallen zu tun, andere umzubringen. Hier von der religiösen Elite ausgehend. Aber unter ihnen war ein angesehener Moralist, der nicht mitziehen konnte. Sein Name war Gamaliel. Ein sehr geachteter Gelehrter, ein Lehrer von Saulus, der sich später zu Jesus bekehrte, den wir als Paulus kennen später, der auch in der Apostelgeschichte einen großen Platz einnehmen wird. Auf seinen Rat hin nahmen sie Abstand von dem teuflischen Beschluss und entließen die Apostel, nachdem sie die nur geschlagen hatten und noch einmal dringlich verboten hatten, im Namen Jesu zu reden. Und wie geht es den Aposteln jetzt? Sind die geschlagenen Apostel nun eingeschüchtert? Hören die verprügelten Apostel nun auf? Schmeißen sie hin? Ich weiß nicht, ob ich hier weiter predigen würde, würde man mich hier verprügeln auf dem Gelände. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich am anderen Sonntag wahrscheinlich ganz irgendwo hinten sitzen. Ja? Apostelgeschichte 5, 41 bis 42, wie reagieren die Apostel? Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Wunderbar, nicht? Sie hörten nicht auf. Diese Feiglinge, die als Jesus am Kreuz hing, alle in alle Himmelsrichtungen weggelaufen sind, außer Johannes, sie hörten nicht auf, überall von Jesus zu predigen. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und genau das tun sie. Was können wir von den Aposteln lernen? Nun, es waren einfache Leute, Handwerker, ganz normale Menschen. Aber eines trieb sie an. Sie liebten Jesus, ihren Heiland. Sie gehorchten ihm mehr als Menschen. Wenn der Engel sagte, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte des Lebens, dann taten sie es und sie gingen hin und predigten, gaben Zeugnis. Und wenn es eng wurde und ihr Herz ängstlich wurde, dann flehten sie im Gebet zum Heiland. Dann beteten sie um Mut und bekamen Mut vom Heiland. Sie waren nicht geknickt, wenn Widerstand kam, sondern sie gingen voll Freude vom Hohen Rat weg, weil sie gewürdigt worden waren von ihrem Heiland, für ihren Heiland, Schmach zu leiden. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, schon eine geistliche Speise, die viele von uns noch nie geschmeckt haben. Das ist eine geistliche Stufe, da müssen wir erstmal hinwachsen. Sich zu freuen, für Christus leiden zu dürfen. Ich staune über die Apostel, welch Helden des Glaubens. Dass sie mitten im Leid es für eine Ehre hielten, für ihren Heiland leiden zu dürfen. Nein, die Apostel waren keine ungewöhnlichen Menschen, sondern ganz normale Menschen, die ihren Heiland über alles liebten. Ihm folgten, wohin immer er sie führte. Sie haben gelernt, dem Heiland zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Wie ein hochaufragender Fels in der tosenden Brandung bezeugen sie den Herrn. Und wenn die Wellen sich mit Wucht an ihnen brachen, immer wieder, dann fielen sie nicht um, sondern standen fest. Und an der weißen Gischt erkannten die Menschen eines. Dort stehen die Apostel mitten in der lauten Brandung und verkünden mit Freimut Worte des Lebens, die frohe Botschaft vom Heiland. Die Apostel wurden im Glauben so fest, dass sie sogar Freude empfanden, wenn sie für Jesus Schmach leiden durften. Wie geht das? Wie kommen wir dorthin, so dem Heiland zu vertrauen? Ich glaube, wir können von den Aposteln lernen, wie sie auf ihren Heiland geschaut haben. Sie sahen ihn auf seinem Thron, rechts neben dem Vater im Himmel. Und sie wussten, dass vom Thron ihres Herrn und Heilandes unbeschreibliche Macht ausgeht, dass ihr Heiland nicht weit weg ist, sondern immer bei ihnen ist, bis er wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit. Sie erinnerten sich an seine letzten Worte vor der Himmelfahrt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das glaubten sie. Und sie fühlten sich geehrt für solch einen gütigen und herrlichen Herrn und König, eine kurze Weile leiden zu dürfen. Denn von ihm geht das ewige Leben aus. Und ihm zu folgen, ist der höchste Sinn, für den es sich zu leben lohnt. Welch ein Unterschied, den Heiland zu kennen, verglichen mit den armen Feinden Jesu, deren Herz voller Sorgen, Eifersucht und Feindschaft ist, ohne Vergebung, ohne Freude, ohne Zukunft, ohne Friede, ohne den Heiland. Vielleicht können wir hier daran erkennen, was kann die Welt uns bieten? Ich möchte nicht einen Tag die Ehre eines hohen Priesters haben, ohne den Heiland. Der arme Kaiaphas. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ihm jetzt geht? Da kommt mir das Grauen. Ich denke, jeder, der den Heiland kennt und lieb hat, er kann ihm danken, dass er die Worte des Lebens verstanden hat. Ich habe überlegt, wie sollen wir beten? Vielleicht könnten wir so beten. O Herr und Heiland, der du zu Rechten deines Vaters thronst, gebe uns ein bisschen mehr von dieser Gesinnung deiner Apostel. Schenke uns mehr Mut. Helfe uns, dir so zu gehorchen und mit dir so zu vertrauen, wie die Apostel es taten. Zu gehen, wenn du uns sendest, Worte des Lebens zu verkünden. Denn wir wollen auch diese Freude haben, dass wir gewürdigt werden, deine Schmach zu tragen. Denn du kommst bald wieder und dein Lohn mit dir. Komme bald, Herr Jesus. Amen.